mal die Aufzeichnung starten. Test, Test. Ja, willkommen zur Mesh-Vorlesung. Der Stefan ist heute nicht da, ist also abwesend, deswegen stelle ich mich einfach selbst vor. Er hatte mich eingeladen, einfach über GnuPG zu sprechen. Ich habe das schon mal auf dem Linux-Tag gemacht, 2008. Ich arbeite hier an der Uni und bin CA, also Certification Authority. Habe also auch beruflich ein bisschen was mit Verschlüsselung zu tun. Und das Ziel soll sein, Ihnen auch ein bisschen was mitzuteilen. Wenn Sie Fragen haben, irgendwelche Art, einfach dazwischen rufen oder melden. Wir sind ja im kleinen Kreis, sodass Sie dann auch irgendwas mitgenommen haben. Also ich werde relativ schnell versuchen, über die Folien zu fliegen, weil ich eine ganze Menge davon habe. Ja, ich fange erstmal an. Der Vortrag wird wie immer aufgezeichnet und lässt sich dann nochmal im Netz finden. Ich fange mal an. Zunächst will ich anfangen mit den Grundlagen von Verschlüsselung, das heißt erstmal Definition. Was ist Verschlüsselung im Kurzen? Also die Umwandlung von Klartext in Geheimtext. Das Ziel soll sein, den Klartext vor Unbefugten zu verbergen. Die Unbefugten habe ich da mal als diese Männchen dargestellt mit den Hütchen und den Brillen. Und das Ganze sieht aus, ich tue also meinen Klartext in das GPG rein und mithilfe des Secret-Schlüssels macht er daraus irgendeinen Kryptotext, den ich dann so übers Netz schicken kann, vorzugsweise per Mail. Digitale Signatur ist schon ein bisschen was Komplizierteres, aber auch nicht wesentlich schwieriger. Ich habe erst gesagt, handgeschriebene Unterschrift. Das ist aber wohl juristisch nicht korrekt. Man muss also digitale Signatur sagen, weil das ein bisschen doch verschieden ist vom Inhalt her. Im Prinzip meine ich also damit so ein digitales Anhängsel, was man also an Dateien oder irgendwelche Sachen schicken kann, hängen kann, womit sichergestellt ist, dass also die Urheberschaft tatsächlich dem Autor oder demjenigen, der unterschreibt, zuzuordnen ist. Habe ich mal als Bild einfach so als Stempel dargestellt. Ja, wozu brauchen wir das? Das kennen Sie wahrscheinlich nicht mehr, aber die Älteren von uns wissen noch, dass früher gab es eigentlich nur einen Anbieter und der war per Definition sicher und auch überschaubar. Das Bild ist heutzutage zu einfach. Irgendwann kam der neue Anbieter dazu, um also mehr Konkurrenz auf dem Markt zu erzeugen. Das war im Prinzip noch nicht so schlimm, ist aber mehr realistischer, man hat also mehrere Anbieter, die also übers Internet kommunizieren, also die Telefondaten auch übers Internet schicken. Mittlerweile gibt es WLAN und manch einer hat sein Telefon über WLAN angeschlossen, Handys, Verbindung über Bluetooth kommen dazu. Und mit dieser Anzahl von verschiedenen Verbindungen, die es gibt, gibt es natürlich auch eine unübersehbare Zahl von Risiken, die dabei sind. Einmal zum Beispiel richtige, also offizielle Abhörstellen, die also da zum Beispiel als SINA-Box vorhanden sind, die also jeder Internetanbieter haben muss oder Telekommunikationsanbieter. Dann noch einfach Sachen, dass also oft alte Router betrieben werden, über WLAN die Informationen gehen. Hier zum Beispiel, wenn man hier WLAN in der Uni macht, kann jeder im Prinzip mithören, die Daten. Abhörmöglichkeiten sind also gewachsen, was also früher musste man an den Keller, an diese Box rangehen und heute hat fast jeder WLAN, also kann man relativ leicht mithören, was da passiert. Und dann gibt es ja noch die Probleme in den großen Firmen, also das hat man ja auch schon in der Presse mitbekommen, dass also zum Teil Mitarbeiter abhören oder abgehört wurden von eigenen Leuten und da kann man also nicht sicher sein, dass die Daten also wirklich ungesehen dahin kommen, wo man das will. Und speziell bei dem Thema Banking oder so wird dann doch jeder hellhörig, wenn man also seine geliebten Geldgeschäfte macht man ja nicht mehr, indem man zur Bank geht, sondern macht man alles zu Hause vom PC, weil es ja so schön bequem ist. Ja, was wollen wir also bezwecken mit Verschlüsselung? Ist einfach das Mitlauschen durch Dritte zu verhindern und auch das Verfälschen zu verhindern. Also und speziell, wenn wir jetzt zum Beispiel Banküberweisungen machen, wollen wir nicht, dass die Beträge verändert werden oder das Zielkonto verändert wird. Das gehört also auch dazu. Und eine verlässliche Absenderidentifizierung brauchen wir auch. Das ist also wesentlich zum Beispiel für die Banken, dass sie also wissen, wer da die Überweisung gemacht hat, ob das auch derjenige ist. Oder wenn man Verträge übers Internet abschließt. Was heißt das praktisch? Habe ich mal hier so ein paar Beispiele aufgezählt. Ich hoffe, das ist so ziemlich alles das, was Ihnen begegnet. Einmal das Wichtigste sind wohl die Geldgeschäfte via Internet, wo also Verschlüsselung einem begegnet. Einmal, wenn man die Bank besucht per SSL oder wenn man das mehr professionell macht über dieses HBCI-Interface. Dann hat man das häufig, wenn man Programmpakete runterlädt, also bei Updates begegnet einem das auch bei Windows und unter Linux ist das auch bei den großen Distributionen der Fall, noch nicht allen. Davon kriegt man eigentlich nicht viel mit, außer wenn diese Signaturen abgelaufen sind, wenn man zum Beispiel versucht, alte Linux abzudaten, dann meckert das System plötzlich rum, dass irgendwelche Signaturen nicht mehr da sind. Denn der ein oder andere verwendet vielleicht schon Verschlüsselung für E-Mails und für externe Backups. Also ich mache das zum Beispiel, wenn ich meine Daten hier in der Uni sichere. Das geht dann im AFS, ins AFS hier bei uns, durchs Netzfilesystem. Das passiert alles im Klartext und das landet auf dem Band im Klartext irgendwo. Und eigentlich, na gut, ich habe natürlich Vertrauen zu meinen Kollegen, aber das haben sie vielleicht nicht. Dem muss man sich immer bewusst sein, wo die Daten überall hinwandern. Und wenn man dann ist es sehr nützlich, wenn man die Daten also vorher verschlüsselt, bevor man sie ins AFS überträgt oder so, und dann kann es auch gebackupt werden, dann kann man also in Ruhe schlafen und sich da keine Sorgen machen. Für Rechnungen oder Verträge per E-Mail ist das noch relativ selten, habe ich aber auch schon, komme ich nachher nochmal ein Beispiel drauf zurück. Schutz bei Verlust der Hardware, damit meine ich zum Beispiel jetzt, also Laptops werden ja immer moderner und kaum einer hat einen Desktop, außer die Spielefreaks haben die eigentlich bloß noch zu Hause oder die sich von den alten Rechnern nicht gern trennen. Und wenn man einen Laptop hat, nimmt man den auch gern mit auf Dienstreise oder in Urlaub und dann ist natürlich die Gefahr auch groß, dass man das mal verliert oder dass es gestohlen wird. Und dann kann man wahrscheinlich auch besser schlafen, wenn man seine wichtigen Daten und was weiß ich, Passwörter, was man da vielleicht, Kontodaten, was man da abgelegt hat, gut verschlüsselt hat. Ja, Zertifikate allgemein kann man auch verwenden als Passwortersatz. Das nutzt bei Ihnen vielleicht nicht so viele. Ich nutze das gern, weil ich immer oft auf andere Rechner muss, per SSH. Und da sind diese Zertifikate einfach praktisch, weil ich mein Passwort nicht eingeben muss und das auch sicher ist, solange mein Rechner sicher ist. Und das gibt es eigentlich auch für Browser, da wird es aber auch praktisch nicht genutzt, außer jetzt als CA nutze ich das, weil wir eine ausgelagerte CA haben, das heißt, dieses Root-Zertifikat, also was ich haben müsste für die Uni, das liegt nicht mehr an der Uni, sondern es liegt beim DFN. Und wenn ich da also für jemanden Unterschriften, also Zertifikate erstelle, muss ich mich gegenüber dem DFN autorisieren, dass ich wirklich der Jörg bin halt und habe dafür ein Zertifikat in meinem Browser, ein User-Zertifikat. Wenn man da mal ein bisschen in den, ja? Achso, das deutsche Forschungsnetz, also wo wir sozusagen alle Universitäten, die hängen da dran und die haben zusammen so ein Forschungsnetz gegründet, halt das ist mal, ich glaube eine GmbH oder so, wo alle Unis beteiligt sind und die sorgen dafür, dass wir also hier dieses dicke Internet zwischen den Universitäten haben und nach draußen. Da zahlen wir immer regelmäßig Geld für und das wird im Prinzip wird es aber von der Telekom gebaut und verwaltet wird das vom DFN. Das ist so ein gemeinsamer Verband, wo wir halt drin stecken und die Dienste nutzen wir gemeinsam und organisieren halt alles, was mit Internet zu tun hat. Ja, wenn da noch Ideen sind oder so, Ergänzungen nehme ich gerne entgegen für den nächsten Vortrag. Die Frage, ist Verschlüsselung komplex? Da muss man sagen, ja, eigentlich schon. Insbesondere, wenn man es richtig machen will, ist es einfach mehr, als ein Programm zu haben und einfach den Text da reinzutun und das Verschlüsselte irgendwo hinzuschicken. Es gibt da so viele Stolperfallen, dass man schon ein bisschen wissen sollte, was da passiert. Ich nenne mal bloß einige. SSL im Webbrowser zum Beispiel. Das ist jetzt... ja gut, das ist also nicht, hier geht es nicht um SSL, SSH-Keys. Also wenn ich also mal wechsle zwischen SSL und SSH und GnuPG, das ist prinzipiell, sind die Verfahren, die dahinter stecken, alle die gleichen. Das heißt, die haben auch die gleichen Probleme. Deswegen kann man im Prinzip da stark verallgemeinern. Das heißt, Probleme, die bei dem einen System auftauchen, tauchen bei dem anderen wahrscheinlich auch auf. Zum Beispiel war es 2008 so, dass das Debian-System also SSH-Keys erstellt hat, die also schlecht waren, weil die da irgendwie Probleme hatten, also eine falsche Library gelinkt haben oder und dadurch irgendwie einen schlechten Startzufallsgenerator benutzt haben und dadurch waren die Keys alle irgendwie gleich. Und das hat man dann irgendwann rausgefunden, dass man sich da in viele Maschinen relativ schnell einloggen konnte, wenn man das nicht richtig umgesetzt hat, den Algorithmus. Das neue Sachen sind jetzt DigiNota, haben Sie vielleicht gehört, das war also jetzt 2011, wo also gefälschte Zertifikate aufgetaucht sind und wo man dann festgestellt hat, dass also vor 4 Jahren deren Server gehackt wurden, ist natürlich auch ein großes Problem. Also die Geräte, wo die Zertifikate drauf liegen und die Schlüssel, die müssen schon sicher sein, das war also da nicht der Fall. Und wenn man dann in solchen Situationen merkt man erstmal, wie problematisch das ist, wenn das so eine zentrale Instanz macht, weil das dann also sehr viele Leute betrifft, die dann also unsichere Zertifikate haben und sich dann auch überlegen müssen, ob da Missbrauch passiert ist oder nicht. In dem Zusammenhang stellt man dann auch fest, dass es problematisch ist mit dem Rückruf von Zertifikaten. Also es gibt so einen Mechanismus, die ungültig zu machen, und der ist aber nicht so richtig standardisiert und auch schwierig umzusetzen. Und es ist auch bei DigiNota zum Beispiel ist es dann so, dass man sich überlegt hat, die Zertifikate, wo man wusste, dass die eigentlich im Zugriff waren, der Hacker, trotzdem nicht gesperrt hat, weil das eben Kosten verursacht halt, die man erstmal nicht haben wollte. Und dann fragt man sich auch, ob das denn alles so gut ist. Dann gibt es das Problem mit den selbst signierten Zertifikaten. Wo also gerade in Anfangszeiten dann immer Warnungen gekommen sind und dann wollte man nicht, dass die Nutzer das wegklicken, und dann hat man die Hürde immer höher gemacht. Die Frage ist, ob das eigentlich schlecht ist. Im Nachhinein jetzt, wenn man also sieht, was da für andere Pannen passieren können, also in bestimmten Fällen ist das nicht unbedingt schlechter, sondern sogar besser, wenn man selbst signiertes Zertifikat hat, wenn man dann weiß, wie das zusammenhängt. In dem Zusammenspiel ist es zum Beispiel auch so, dass das DFN auch versucht hat, Zertifikate für die Unis zu erteilen, so als gemeinnützige, also öffentliche Institution. Und die sind zum Beispiel nicht mit der von Mozilla Foundation zusammengekommen. Das heißt, die haben es nicht geschafft, ihr UCA zu integrieren. Und und im Ergebnis dessen hängen wir jetzt alle an der Telekom, weil also die Telekom dann da kostenlos für die Forschungsgemeinschaft da ein Zertifikat erteilt hat. Und jetzt ist unsere Sicherheit nicht mehr so wie eben das DFN, sondern nur noch so sicher wie die Telekom. Das ist dann die Frage, ob das sicher ist oder nicht. Das andere Problem ist, auch wenn die Verbindung gesichert ist im Webbrowser mit SSL, heißt das noch lange nicht, dass also die Inhalte sicher sind. Also wenn man da JavaScript und Flash und sowas verwendet, sind also Cross-Site-Attacks und sowas möglich. Also dass man sozusagen von anderen Sessions in diese Banking-Session einbricht und da Manipulationen vornehmen kann. Das muss man eben alles so wissen. Und und wie so oft ist das so, wenn man also ein gewisses Hintergrundwissen hat, bringt einem das Vorteil, also insbesondere wenn man das also benötigt. Das grundlegende Problem ist, wenn man also Verschlüsselung machen will, ist, dass man immer einen Partner braucht, der das aufmacht, weil alleine für einen selber ist das relativ begrenzt anwendbar, also nur, sagen wir, für Backups oder so, oder für eigene Dateisysteme zum Verschlüsseln. Die Banken sind eigentlich die Idealanwender, aber die sind relativ lernresistent. Also ich weiß nicht, wer mit seiner Bank mit PGP kommunizieren kann. Das ist im Wesentlichen, also das, was funktioniert, sind ja Überweisungen, die kann man mit einem Browser machen, das ist alles standardisiert, aber wenn man mal, ich sag mal, eine Aktienorder oder was erteilen wollte, außer der Reihe, also jetzt gibt es dafür ja auch Standardmöglichkeiten. Aber wenn man irgendwas Besonderes wollte, kann man mit der Bank fast nicht kommunizieren. Also da gibt es dann nur diese Eingabemasken und die sind zum Teil nicht verschlüsselt oder eben bloß, also geben nicht den vollen Mailumfang. Und die Bank kann auch nicht antworten, weil die auch keine Möglichkeit hat, zurück also Mail zu verschicken. Also die PGP-Kenntnis ist da praktisch unbekannt. Teilweise ist es so, also einfach nur in Bezug zur Sicherheit, dass auch die, also der Nerv für Sicherheit da nicht so doll ist. Also wenn eine Banking-Seite von mir verlangt, dass ich JavaScript enablen soll, damit die Qualität der Webseiten besser ist, ich aber gar nicht rankomme an mein Konto, ohne dieses JavaScript anzuschalten, ist das eigentlich nicht so gut. Bankauszüge zum Beispiel sind ja generell, also kriegt man ja elektronisch, das ist auch sehr bequem halt, aber wenn ich die jetzt irgendwelchen Behörden vorzeigen müsste, oder dem Finanzamt oder so, die sind eigentlich nicht richtig autorisiert, also signiert. Die könnte man theoretisch einfach mit einer Signatur versehen von der Bank und dann könnte man das ausdrucken oder eben den als Mail schicken und das wäre einfach authentisch, also das könnte man einfach akzeptieren. Das ist eigentlich eine einfache Sache, aber gibt es auch nicht. Bei Telekom und Konsorten, da ist es auch so, dass Rechnungen per E-Mail entweder im Klartext oder als PDF angehängt werden. Da kann im Prinzip jeder, der mithören kann, das auch mitlesen. Das ist eigentlich auch nicht so gut. Immerhin also kann ich da noch aus Zeiten, wo ich noch bei Strato war, ein positives Beispiel, die haben ihre Rechnung zumindest signiert. Das heißt, man konnte also tatsächlich feststellen, dass die von denen war und dass die Rechnung in Ordnung ist. Die haben da auch so eine Lösung gefunden für Leute, die also mit GPG und sowas, also mit diesen Signaturen nicht klarkommen. Da konnte man dann sein Dokument hochladen und prüfen lassen, also auf einer bestimmten Webseite, weil das auch nur eine zweitbeste Lösung ist. Wo sich das durchgesetzt hat, ist eigentlich, wenn man also zwischen Computern, also SSH verwendet. Das hat also das Telnet komplett abgelöst. Das ist also sozusagen, heutzutage macht niemand mehr Telnet. Es wird nur noch SSH gemacht. Und das SSL ist eigentlich auch ganz gut verbreitet schon. Und was man machen kann, um das ein bisschen zu forcieren, ist einfach, wenn man so eine Methoden kennt, bei dem Dienstleister immer mal wieder nachfragen halt, sodass dann die auch merken, dass da ein Interesse besteht. So, jetzt wird es ein bisschen technischer. Ich will ein bisschen was über die Theorie der Verschlüsselung sagen. Ich fange einfach mal an, dass also Zufall spielt also eine ganz wichtige Rolle bei Verschlüsselung. Ich würde bald sagen, das ist die wichtigste Komponente. Zuerst begegnet einem das, wenn man also mit PCs und Unix und so zu tun hat, wahrscheinlich bei Passwörtern, dass man also Passwörter früher leicht knacken konnte, es sei denn, die waren gesalzen und gesalzen bedeutete, dass immer eine zufällige Komponente zugefügt wurde. Einfach so, dass man also die Hashes nicht so leicht zurückrechnen konnte, beziehungsweise keine Wörterbuchattacken machen könnte, also wo man sozusagen schon die Hashes einmal berechnet hat im Wörterbuch und dann das vergleichen muss. Negativbeispiel oder wie man es nehmen soll, ist es auch, man muss auch sagen, dass wenn Viren solche also Salz verwenden, dann haben also Antivirenprogramme überhaupt keine Chance, die zu finden. Also da darf man sich nicht drauf verlassen. Also Leute, die Viren schreiben können und ein bisschen Ahnung haben von Verschlüsselung und so, die kann man nicht entdecken. Also auch mit den herkömmlichen Methoden, das funktioniert nur über solche Verhaltensanalysen. Also wenn man da jetzt zu Hause so ein Programm laufen hat, was also stundenlang irgendwelche Viren sucht, ist es eigentlich nicht mehr so sinnvoll. Der Zufall ist nicht nur die Komponente Nummer 1, sondern auch die Schwachstelle Nummer 1. Das liegt daran, dass also kein Rechner eigentlich einen richtigen Zufallsgenerator enthält, sondern dass immer nur so ein Pseudo-Zufall verwendet wird. Ich sage mal, im Normalfall wird ein bisschen echter Zufall versucht zu erzeugen über den Faktor Mensch, den Bediener an dem Rechner. Aber das ist nicht immer ausreichend. Also insbesondere, wenn man jetzt Dienste hat, die immer zu verschlüsseln müssen oder immer zu neue Zufallszahlen brauchen, dann ist die Möglichkeit, da richtigen Zufall zu erzeugen, sehr begrenzt. Wenn Sie selber mal Zufall erzeugen wollen und das machen wollen, stellen Sie auch fest, dass es gar nicht so einfach ist. Also wenn man jetzt meinetwegen zum Beispiel 1024-Bit-Zufallszahl erzeugen will, dann müssten Sie mit einem 8-Seiten-Würfel sozusagen, da haben Sie bloß 3 Bit pro Wurf und das wären dann so 300 Würfelversuche, die Sie machen müssten. Weil wenn Sie jetzt versuchen, so einfach auf der Tastatur rumzutippen und so Zufall zu erzeugen, das wird nicht wirklich Zufall. Das kann man nachweisen. Und auch wenn man versucht, bewusst zufällige Zahlen zu schreiben, also da versucht man sowas zu vermeiden wie 999, so viele Folgen hintereinander oder so. Also man muss wirklich würfeln, um einen richtigen Zufall zu haben. Und so ein Würfel ist eben nicht eingebaut in so einem Rechner. Wenn man also das mal testen will mit dem Zufall, ich habe da bloß mal ein paar Kommandos, also mit GPG kann man also zufällige Zahlen erzeugen oder mit OpenSSL. Oder eben bei Unix hat man eben def-u-random und def-random. Und def-u-random ist zum Beispiel so ein, da sieht man 7 Megabyte pro Sekunde kann man erzeugen, das sind aber nur Pseudo-Zufallszahlen. Und 7 Megabyte pro Sekunde ist nicht so schnell, also ist nicht so viel. Wenn man jetzt also def-random benutzt, da werden also Tastatureingaben und Zeit und solche Sachen mitverwendet, um möglichst guten Zufall zu erzeugen. Da hat man weniger als 160 Kilobyte pro Sekunde, also je nachdem, wie viel Zufall man da rausgezündet. Und das merkt man, wenn man das versucht, also ich sag mal, bei irgendwelchen Programmen einfach def-random verwendet, ohne nachzudenken. Und man verwendet das sehr oft und stellt man fest, der rechnet gar nicht richtig vorwärts, weil er immer nur darauf wartet, dass da wieder ein bisschen Zufall in den Rechner kommt. Was man machen kann, wenn man gute Verschlüsselung machen will, ist so eine One-Time-Pad-Verschlüsselung. Das heißt, ich erzeuge einen Schlüssel und verwende den nur einmal. Und zwar jedes Bit-Zufall, was ich benutze, verwende ich auch nur für ein Bit Information. Ich habe das hier mal dargestellt mit Alice und Bob. One-Time-Pad-Verschlüsselung ist praktisch die einzige Verschlüsselung, die nachgewiesen unberechenbar ist. Also das ist sozusagen das, was wo man sicher sein kann, dass es also nicht gebrochen wird. Das funktioniert einfach folgendermaßen, dass Alice also da einen Stapel von Zufallszahlen hat, die sozusagen da an dem Briefstapel liegen sollen. Und jedes Mal, wenn die also eine Information an Bob schicken will, dann nimmt sie einen so einen Umschlag, holt sich da ein Stück Zufallszahlen raus und macht im Prinzip ein XOR mit dem Klartext. Und die Information, die dann dabei rauskommt, die wird dann an Bob geschickt. Und was wichtig ist, sie muss dann auch den Schlüssel praktisch vernichten. Also nicht in den Papierkorb schmeißen, sondern eigentlich verbrennen. Statt den Briefumschlägen kann man natürlich auch eine CD nehmen oder so. Bob hat jetzt im Prinzip den gleichen Stapel mit den gleichen Key drin. Und der macht einfach das gleiche Verfahren, also das Umkehrverfahren, was bei XOR einfach das gleiche ist. Nimmt also den verschlüsselten Text und XORt den mit dem Key und kriegt also praktisch wieder den Klartext. Muss natürlich dann auch den Schlüssel vernichten, weil damit nicht irgendwer, der also mitgehört hat, später an den Schlüssel vielleicht zufällig rankommt und dann die Informationen später auslesen kann. Man muss beachten, dass man trotzdem, also trotzdem das theoretisch sicher ist, kann man Fehlbedienungen machen, also bei diesem Algorithmus. Dann also, wenn man also immer Texte schickt, die also, wo jemand weiß, wie der aussieht oder was der Inhalt ist, also man schreibt vielleicht, fängt immer an mit Hallo Bob oder so, wie jeden Brief, das ist also sehr gefährlich, weil man dann als Angreifer diesen Text verfälschen kann, indem man zum Beispiel einfach den Text nimmt, also das Chiffrat nimmt und das XOR den Klartext, XOR einen Falschtext macht. Und Bob kann dann nicht mehr erkennen, wie der echte Text aussah oder dass es gefälscht wurde. Er sieht einfach den Falschtext. Das ist aber eigentlich nicht das große Problem dabei. Das große Problem ist eigentlich das aufwendige Schlüsselmanagement. Das heißt, ich muss also für alle Bits, die ich irgendwann mal an Bob schicke, vorher eine Zufallszahl abgelegt haben. Ich glaube, der KGB hatte das früher mal verwendet, diese Verfahren, so mit kleinen Zettelchen. Da gab es also im Internet, wenn man mal, also Wikipedia ist ja eine hervorragende Quelle, so eine kleine Büchlein, wo also jede Seite praktisch eine Codeseite war. Statt XOR haben die natürlich was anderes verwendet, im Prinzip Buchstabenrotation, aber das Verfahren ist das gleiche. Ja, das Problem dabei ist eigentlich dieses Key-Management und das heißt, dass Alice oder Bob, also einer von beiden, muss sich irgendwann hinstellen und würfeln. Also damit, also das ist auch wichtig, dass diese Zufallszahlen da, also die kann ich nicht einfach mit Def Random da mit 7 Megabyte pro Sekunde erzeugen, sondern die muss ich also auch mit echten Zufall machen, das ist das Ganze witzlos, weil wieder brechbar. Muss es also diese Zufallszahlen erzeugen, Stück für Stück und immer eine Kopie machen und dann beide sozusagen die beiden Briefstapel erzeugen. Der eine Briefstapel, der muss dann an Bob gehen. Und das Ganze muss, dieser ganze Prozess muss also völlig abhörsicher passieren. Also da darf niemand eingreifen können. Das muss also vor der eigentlichen Kommunikation passieren. Ich habe also diese Strichelinie mal gezeichnet, das soll also diese Abschirmung sein. Ja, man braucht also echten Zufall, sicheren Transport und die Aufbewahrung muss auch sicher sein, sonst klappt das nicht. Ein bisschen einfacher ist das geworden durch Quantenkryptographie. Also in der Schweiz kann man das, verwendet man also eine Quantenübertragung, wo man die Daten also zumindest übertragen kann, also diesen Zufallsschlüssel abhörsicher an den anderen. Man hat aber trotzdem das Problem der Skalierung. Also wenn ich die Skalierung heißt, wenn jetzt zwei das machen, ist das nicht so schwierig, aber wenn ich jetzt 10 Partner habe und die müssen alle Schlüsselpaare austauschen, habe ich also einen ganzen Stapel von CDs für jede einzelne Person, die ich also vorrätig halten muss, um mit dem zu kommunizieren. Ja, ein Kompromiss, den man da gehen kann, ist, dass man nicht mehr einen riesen Stapel von Schlüsseln vorhält, sondern bloß noch einen kürzeren Schlüssel und dann Blockschiffrierung macht. Das heißt, man verwendet immer den gleichen Schlüssel, immer wieder auf ein Stück Text und immer wieder, also wiederholt diesen Prozess. Das ist nicht ganz so sicher, aber es macht das Leben ein bisschen einfacher. Blockverschlüsselung gibt es eigentlich zwei wesentliche Verfahren. Das ist einmal das symmetrische und das asymmetrische Verfahren. Symmetrisch heißt, dass der Schlüssel von beiden Partnern benutzt wird. Also Alice und Bob haben beide den gleichen Schlüssel, mit dem sie verschlüsseln. Da gibt es zum Beispiel die Verfahren Blaufisch und AES. Wenn Sie GPG-Version machen, dann gibt Ihnen GPG zum Beispiel aus, welche Verfahren das kennt, symmetrischen. Also GPG kennt die symmetrischen und die asymmetrischen Verfahren. Der Vorteil von diesen symmetrischen Verfahren, die sind schnell. Also das heißt, symmetrisch heißt auch, ich habe also den Schlüssel, verschlüssele irgendeinen Text und der andere hat den gleichen Schlüssel und kann den mit dem anderen Algorithmus wieder zurück umwandeln. Das symmetrisch bezieht sich quasi auf die Schlüssel, weil die gleich sind. Das Problem ist also, dass man für die Schlüsselverteilung ist recht aufwendig, man muss für jeden Kommunikationspartner also diese Schlüssel austauschen vorher und vorrätig halten. Bei asymmetrischen Verfahren, da ist es so, dass man zwei Schlüssel hat, einmal den Public Key und einmal den Secret Key. Das Secret Key ist quasi ein ich nehme als Beispiel jetzt das RSA, ein Primzahlpaar, das geheim ist, dass man also niemandem verraten darf. Und in der Regel ist das in der Datei gespeichert, secring.gpg. Und man kann das also mit einer Passphrase verschlüsseln, damit das also nicht gleich fatal ist, wenn man den Rechner mal verliert. Und den Public Key, das ist quasi das Produkt dieser Primzahlen, das kann man öffentlich, oder das heißt, der ist öffentlich, das heißt, man kann ihn praktisch jedem zeigen, ohne dass da eine Gefahr besteht, dass das Verfahren nicht mehr funktioniert. Und das Wichtige ist eigentlich bei dem Public Key, dass der unfälschbar sein muss. Also das öffentlich spielt, heißt, hat ein bisschen anderen Bezug als nur, man kann den rumzeigen, sondern im Prinzip man soll ihn auch rumzeigen, sodass man sozusagen an verschiedenen Stellen gucken kann und ob dieser Schlüssel immer der gleiche ist. Der Nachteil ist von diesem Verfahren, ist von dem asymmetrischen, ist, dass es sehr langsam ist. Also der Rechenaufwand ist ungefähr 1000-mal so hoch wie beim symmetrischen Verschlüsseln. Ja, was in der Praxis dann gemacht wird, ist eigentlich ein Hybridverfahren. Das heißt, wenn man jetzt GPG verwendet oder irgendein anderes, also es sind ja immer das ist eigentlich immer das Gleiche, was dahinter steckt, man macht immer symmetrische Verschlüsselung und das macht man immer mit einem zufälligen Schlüssel und diesen zufälligen Schlüssel, den verschlüsselt man asymmetrisch mit den bekannten Schlüsseln. Das ist also eigentlich das ganze Geheimnis, was dahinter steckt. Hier habe ich nochmal den Unterschied dargestellt, also symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung. Also bei dem asymmetrischen Verfahren der linke Partner da drei verschiedene Schlüssel für drei verschiedene Leute, die also da Nachrichten teilen müssen. Also die Schlüssel müssen natürlich verschieden sein, damit die anderen Leute ja nicht die Nachrichten abhören können, die einer gesendet hat. Und beim Public-Key-Verfahren hat man sozusagen nur noch ein Schlüsselpaar. Und das heißt, man hat selber diesen roten Secret-Schlüssel und die anderen haben den Public-Schlüssel, aber die haben alle den gleichen. Und dadurch können die sozusagen untereinander diesen Schlüssel austauschen oder die können in ein Telefonbuch packen oder an einen Aushang hängen, das ist also egal. Wenn man jetzt symmetrisch verschlüsseln will, passiert also Folgendes. Es wird wieder eigentlich ein zufälliger symmetrischer Schlüssel generiert für jeden Text, den man kodiert. Der ist in der Regel so zwischen 56 Bit, so hat das also angefangen. Ich glaube, DES hieß das, war 56 Bit und ist mittlerweile so bei 448 Bit, teilweise noch ein bisschen länger, je nachdem, was für ein Verfahren man verwendet. Da gibt es also verschiedene Verfahren, die also verschiedene Sicherheiten haben. Die ändern sich immer mal wieder, wenn also ein Verfahren unsicher wird, dann kommt meistens ein neues hinzu als Ersatz und man versucht die Schlüssellängen zu vergrößern. Der Grund für diese Schlüssellängen ist immer so, dass man das mit irgendwelchen Chips noch hantieren will, das heißt, man hat intern also eine bestimmte Anzahl von Bits, mit denen man diese Rechenprozesse macht und das geht schneller, wenn man also weniger Bits hat. Das ist so ein Kompromiss halt. Wenn ich also 448 Bit habe, heißt das zum Beispiel, dass ich also 150 Mal so einen achtseitigen Würfel würfeln müsste, um diese Zufallszahl zu erzeugen. Dann wird der Klartext komprimiert. Das ist einfach deswegen so, wenn ich also einen Klartext habe mit ganz vielen Nullen drin, also wenn ich irgendeine Word-Datei nehme oder so, wenn man da mal reinguckt, die ist immer sehr aufgebläht und meistens stehen da also viele Nullen drin oder immer die gleiche Information. Das ist sehr ungünstig, wenn man immer die gleiche Information verschlüsselt, weil das die Brechbarkeit erhöht. Das wird also komprimiert und dann wird das symmetrisch verschlüsselt. Also dieses Komprimat wird dann verschlüsselt. Wenn man das jetzt selber mal ausprobieren will, kann man das also mit einem TAR auch machen. Das kann also auch symmetrisch verschlüsseln, indem man einfach UPG-C macht. Hier habe ich mal einfach, so wie ich die Backups teilweise mache, dann fragt es nach einem Passwort oder nach einer Passphrase, das tippt man dann ein. Und mit dieser Passphrase wird dann praktisch diese zufällige symmetrische Schlüssel verschlüsselt. Und das sieht man da, wenn man das also dreimal mit der gleichen Datei macht, entsteht immer ein anderes File daraus. Das ist auch immer kürzer als das Original, weil das eben komprimiert ist. Und weil zu Anfang eben ein anderer Schlüssel drin ist, sind die immer verschieden. Die sind also nicht gleich. Also das ist auch ein Merkmal halt von guten und Verschlüsselungsprogrammen. Also es gibt also die trivialen Sachen, die früher selbst geschrieben wurden, die hatten diese Eigenschaften nicht und dann sieht man dann sofort, dass sie leicht brechbar sind. So, was denn der Unterschied zwischen zu asymmetrischen Verschlüsselung ist, dass man so eine sogenannte Falltürfunktion benötigt. Dieses RSA-Verfahren, das verwendet Primzahlprodukte. Das heißt, es ist relativ einfach, zwei Primzahlen miteinander zu multiplizieren, die also zufällig wieder ausgewürfelt werden, um einen zufälligen Schlüssel zu haben. 41 mal 19, wer kriegt es raus? Ja, genau. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt nicht mitgezählt, das waren so ein paar Sekunden. Wenn man ein bisschen geübt ist, geht das schneller. Ein Rechner kann das natürlich ganz schnell. Jetzt machen wir das mal umgekehrt. Jetzt habe ich hier ein Produkt von zwei Primzahlen. Sagen Sie mir mal die beiden Faktoren. Und jetzt plus 10 Bit. Und sie können auch aufgeben, dann mache ich einfach weiter. Dann kannst du. Nee, kann nicht stimmen. Es muss hinten die 3, damit kann man anfangen. Es muss irgendwas 3 mal 1 sein oder so. Und dann muss man bloß noch die 10 erraten. Das ist nicht so schwierig. Im Prinzip muss ich ja bloß warten, bis die Zeit um ist, die sie vorhin gebracht haben, dass sie verstehen, dass es länger dauert. Dass es dauert länger. Man kann das auch ein bisschen.
Das waren nur die Antworten.
Das sage ich nicht, also können wir ja ausrechnen nachher mal schnell. Also hier, ich habe hier ein Skript aufgeschrieben, so ein Unix-Skript hier, so ein kurzes hier. Vor x gleich 3 dividiere ich probeweise die Zahl durch x und das mache ich immer mit 3, 5, 7, 9, also immer in Zweierschritten. Und so lange, bis das Ergebnis 0 ist, also bis der Rest 0 ist. Und dann gebe ich einfach die Zahl aus. Damit das ist so eine Art Brute Force Attacke, eine ganz schlechte. Mit der habe ich mal Primzahlen zerlegt. Also man mit 13 Bit dauert es 2 Millisekunden auf einem 600 MHz Rechner. Geht also recht fix. Bei 26 Bit hat man schon 224 Millisekunden. Und bei 32 Bit habe ich 1,4 Sekunden. Die Größenverhältnisse lassen sich leicht abschätzen. Also wenn man von 13 auf 26 Bit geht, hat man so 13 Bit Differenz. Und da ich ja für die Primzahlzerlegung nur bis zur Wurzel des Produkts gehen muss, Wurzel heißt also die halbe Bitzahl, habe ich nur 6,5 Bits und 2 hoch 6,5 ist 96. Und dann sieht man also, der Faktor zwischen 2 Millisekunden zu 224 Millisekunden ist ungefähr 100. Das stimmt ungefähr überein. Und dann können Sie sich überlegen, wenn man also jetzt eine 1024 Bitzahl nimmt, dann hat man also 512 Bit, 2 hoch 512. Das ist schon eine große Zahl. Also können wir jetzt in 10er Potenz umrechnen, indem wir die Potenz durch 3 Komma rechnen. So zwischen 100 noch was, also 10 hoch 100, irgendeine Zahl ist das denn. Also mit 100 Ziffern ungefähr. Das ist also das, wo man also hofft, dass da also die Sicherheit dran hängt. Also die Algorithmen sind zum Teil schon ein bisschen besser als dieser hier jetzt. Aber so vom Prinzip her, dass man das versteht, was eine Falltürfunktion ist. Also ich brauche das Multiplizieren, das geht relativ schnell fix. Das Zerlegen dauert ewig. Und jetzt, bis jetzt ist es immer noch so, also es gibt immer diese RSA-Challenge, heißt das. Das heißt, da gibt es eine Webseite, wenn sie also genug Computing-Power haben oder clever sind, da stehen also ein paar Primzahlprodukte, so ähnlich wie diese einfache, die ich da hatte, also bloß eine Zahl, dann sagen sie mir mal die Produkte. Wenn Sie es ausrechnen, können Sie da so $50.000, da geht das, glaube ich, los, können Sie damit verdienen, wenn Sie das rauskriegen. Und das wird auch gemacht, also von Zeit zu Zeit werden die gebrochen und dann kommen aber neue Aufgaben hinzu mit noch mehr Bits. Und das ist dann auch mal die Zeit, wo man dann sagt, verwenden Sie nicht mehr Ihren alten Schlüssel, machen Sie bitte einen neuen Schlüssel mit mehr Bits, damit das dann sicher bleibt. Ja, was macht man? Im Prinzip macht man das Gleiche wie beim symmetrischen Verschlüsseln. Man erzeugt wieder so einen zufälligen symmetrischen Key, also einfach eine Zufallszahl. Und den verschlüsselt man dann allerdings mit dem Public Key und nicht mehr mit dem symmetrischen Key. Und dann komprimiert man wieder den Klartext und verschlüsselt den mit diesem symmetrischen Key. Das ist aber das Gleiche. Das Einzige, was sich jetzt eigentlich an dem Programm geändert hat, hier an der Zeile, ist statt GPG muss es eigentlich heißen, minus C ist jetzt GPG minus E, dann verwendet es also das asymmetrische Verschlüsselungsverfahren. Und das ist jetzt der Vorteil, das kann also den Public Key kann jetzt jeder haben, das heißt, jeder kann mir so eine verschlüsselte Datei schicken und nur ich kann die wieder entschlüsseln. Das Entschlüsseln passiert im Prinzip so ähnlich. Mit meinem Secret Key kann ich diesen symmetrischen verschlüsselten Schlüssel wieder entpacken, also wieder entschlüsseln. Und dann habe ich eben mit diesem symmetrischen Key, kann ich dann das Komprimat wieder umwandeln in diese ZIP-Datei und wieder auspacken, dekomprimieren. Und dann habe ich wieder das Original. Also das, wenn ich das als Befehlszeile so mache, sieht das so aus, so hole ich also mein Backup zurück aus dem HFS. Wie funktioniert die Schlüsselverteilung? Der Vorteil von diesem asymmetrischen ist ja nun, dass ich Public Keys, heißt jeder darf den Key sehen Das heißt auch, Fälschung muss unmöglich sein, das betone ich immer extra, weil das noch wichtig ist. Public heißt hier im Sinne von Broadcast, also von Rundfunk, also dass das sozusagen verbreitet werden kann, so dass dann niemand das verfälschen kann. Also das heißt nicht, also das heißt schon ein bisschen rumzeigen und viele sehen es. Viele können das nachverfolgen. Also so, dass man immer nachvollziehen kann, wenn jemand versucht, den Schlüssel zu fälschen, dass jemand versucht hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Rundfunksendung macht, kann man das ja rauskriegen. Wenn ich also einen lokalen Sender habe, kann ich irgendjemanden fragen, der weit weg war, ob der das Gleiche gehört hat. Und wenn er sagt, nee, etwas anderes gehört, dann werde ich stutzig. Also das meine ich also mit Broadcast. Eine andere Möglichkeit ist, dass man das noch verstärkt, indem man eine Gruppe von vertrauensvollen Leuten hat, die diese Schlüssel signieren können. Signieren heißt dann wieder, dass man die nicht verfälschen kann. Oder es gibt eben offizielle CAs, das ist also das, was ich vorhin erwähnte, dass ich auch bin an der Uni. Oder man macht eben lokale Kopien halt aus seinem Rechner, die sind zum Beispiel PubRing und TrustDB, GPG, also die liegen in dem .blpg-Ordner drin. Jedes Mal, wenn man also einen Schlüsselkontakt hatte, speichert er den Schlüssel ab und dann hat man zumindest die Sicherheit, wenn man den ein zweites Mal Kontakt hat mit dem gleichen Schlüssel, dann kann das BlpG vergleichen, ob es noch der gleiche ist. Und und dadurch hat man die Sicherheit. Was also öffentlich sei, heißt also, ich habe also einen Haufen Leute da, die also sozusagen keine, nicht die Bösen sind, mit denen ich mich also verständigen kann. Ja? Der Sinn, den Public Key zu verfälschen, ist, einen Man-in-the-Middle-Attacke aufzubauen. Also, dass ich sozusagen vorgebe, jemand zu sein, der ich nicht bin, und wenn sie nicht wissen, wer ich bin, also ich bin im anderen Raum und sie schicken mir verschlüsselt irgendwas zu, und jemand anders schafft es, ihnen Public Key zu zeigen, wo mein Name draufsteht, den aber er generiert hat, wo ich gar nicht den Secret Key habe, sondern er, dann kann er sozusagen, dann schreiben sie ihm eine verschlüsselte Mail, und er kann die entschlüsseln und mir verschlüsselt zusenden. Und wenn ich dann nicht weiß...
Ja, weiß ich ja, ich habe einen Kunden, die quasi entschlüsselt
hat. Wie bitte?
Wenn ich ihn dann bekomme, kann ich die ja mit beiden Teams entschlüsseln.
Nee, aber der bekommt ja derjenige, der sich dazwischen stellt. Und der entschlüsselt die, ja, kann die lesen und verschlüsselt für den anderen. Und wenn ich das nicht einsehen kann, also wenn der sich im Verborgenen behält, also irgendwo zwischen uns sitzt, das sagen wir zum Beispiel bei Mail verschicken, da weiß man ja nicht, wo die Mail lang geht. Da kann der irgendwo zwischen sitzen. Und wenn er es ihnen vorgetäuscht hat, also einen Schlüssel unterjubelt hat und sie denken, das bin ich, dann verschlüsseln sie für mich, denken, sie sind sicher, aber sind es gar nicht. Und das kann man dann prüfen, wenn ich meinen Schlüssel überall ausgehängt habe, können sie einen Bekannten fragen und sagen, ob der auch mein Schlüssel so ist. Und wenn der sagt, nee, ich habe da einen ganz anderen Schlüssel, dann müssen sie stutzig werden. Also das ist der Grund des Ganzen. Was einem dann begegnet, ist immer dieser Fingerabdruck. Der ist auch eine Prüffunktion halt, wenn ich also den Schlüssel ausgetauscht habe, der ist ja länger, 1024 Bit, das schreibt man nicht einfach so auf den Zettel, das schickt man sich irgendwie per Mail oder schreibt es ins Web. Und das kann man überall ja im Prinzip fälschen halt. Und damit man da sicher gehen kann, macht man das so, dass man so eine Art Quersumme bildet aus dem Key, den man hat, dem Public Key. Und der ist dann so kurz, dass man den quasi per Telefon übertragen kann oder auf den Zettel schreiben kann. Das ist dann der Fingerprint. Ich habe unten also mit GPG-Fingerprint. Jörg gibt ja also bei mir zum Beispiel meinen Fingerprint aus. Das ist aber immer noch eine 40-stellige Zahl, die ich also da abschreiben muss oder ausdrucken oder jemandem geben muss. Die muss ich natürlich auch auf einen sicheren Kanal übertragen, halt an den anderen. Zum Beispiel per Telefon oder so durchsagen, dass der also, wenn der meine Stimme kennt, ist das relativ sicher. Dann können beide den oder derjenige, der den Public Key irgendwoher aus dem Netz oder aus dem Telefonbuch genommen hat, kann das dann vergleichen mit dem Fingerprint, den er erzeugt. Und wenn die gleich sind, dann hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit den gleichen Schlüssel, nicht sicher. Also nur mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil mit dem Fingerprint verringere ich den Informationsgehalt. Und ich habe zwar immer noch eine 2 hoch 260 stellige also Wahrscheinlichkeit, dass es also sozusagen, das ist nicht ganz so sicher wie eben diese 1024 Bits, es sind bloß noch 160 Bit, halt, die man da vergleicht. Aber in der Regel sollte das ausreichen. Man muss sich dessen bloß bewusst sein, wenn man jetzt ganz böse Sachen will oder ganz geheime Sachen machen will oder so. Das ist immer, verringert immer erhöht die Chancen, dass man also da betrogen wird an einer bestimmten Stelle. Man könnte ja theoretisch auch die Public Keys sicher austauschen, halt, wenn man das so macht wie bei den über einen sicheren Pfad hält. Und was dann noch so ein neueres Verfahren ist, das sieht man bei SSH Version 5.1. Da macht man das, da gibt es Random Art Images, heißt das. Da wird also nicht mehr so ein Hexcode erzeugt, so ein langer, den man also schwer überblicken kann. Und das hat sich auch gezeigt, dass CAs zum Beispiel, die müssen den jedes Mal prüfen. Also wenn jemand zu mir kommt und ein Zertifikat haben will, dann kommt der mit so einem Zettel auf mich, da steht dann dieser Fingerprint drauf und ich muss dann immer im Bildschirm vergleichen, ob das der gleiche ist, halt als Kontrolle, damit ich weiß, dass also der Key, der also übers Netz gegangen ist, der gleiche ist, den der Nutzer auch abgegeben hat. Und weil der Mensch faul ist und macht er es häufig so, dass er bloß nach vorne guckt, ach, die ersten Ziffern sind gleich, die letzten Ziffern sind gleich, die in der Mitte sind gleich und so ist okay. Ja, und das ist aber dann verringert die Sicherheit dann immer wieder gewaltig, wenn man sowas macht. Und da ist es sehr hilfreich, wenn man so ein Bildchen hat, die kann man als Mensch viel leichter vergleichen. Dann muss man zwei Bildchen nebeneinander halten und so, und da fällt relativ schnell auf, wenn die verschieden sind. Das ist der Trick des Ganzen. Vielleicht begegnet einem das irgendwann auch bei GnuPG. Zurzeit gibt es nur das nur bei SSH, aber wie gesagt, das ist immer das gleiche Prinzip, also das kann bei GnuPG auch eingeführt werden. Das ist immer die Frage, wie stark die Nachfrage denn ist. Wie funktioniert so eine digitale Signatur? Bei einer digitalen Signatur ist es einfach so, man unterschreibt mit dem Secret Key. Also man, um sich das einfacher zu machen, erzeugt man erstmal wieder einen Hash aus dem Klartext, das heißt, diese so eine relativ eindeutige Zahl, die zufällig aussieht, aber mit diesem Text zusammenhängt. Und den verschlüsselt man dann mit dem Secret Key. Und das heißt dann, dass dieses Verfahren ist im gewissen Sinne auch symmetrisch. Jeder, der also den Public Key hat, kann das wieder entschlüsseln. Und damit kann er sozusagen prüfen, dass ich das nicht unterschrieben habe. Also wenn der denn auch weiß, dass dieser Public Key wirklich zu mir gehört. Das ist wieder dabei entscheidend. Also diese gleiche Gefahr besteht da, dass also jemand sich dem unterliegen kann. Ich habe das da dargestellt, also diesen Zettelchen mit dem Text und die beiden roten Linien sind so praktisch die Signatur, das ist einfach unten ein zusätzlicher Text. Also wenn man das macht, sieht man dann auch, da steht dann immer bloß Beginn, Signet Message, dann kommt eben der Text in der Mail und unten drunter steht dann einfach Beginn Signatur und dann kommt eben so im Prinzip die Bits der Signatur, also das Verschlüsselte, so ein kurzes Stück Verschlüsselung. Was sind Zertifikate? Zertifikate sind eigentlich nichts anderes als signierte Public Keys, das heißt, man nimmt nicht irgendeinen Text, den man signiert, sondern man nimmt den Public Key und signiert ihn. Das ist dann ein Zertifikat. In manchen Fällen tut man zu dem Text, zu dem Public Key noch zusätzlichen Text dazu, zum Beispiel mit diesem Zertifikat darf man nicht unterschreiben oder mit diesem Zertifikat darf man nur Mails schicken. Also das machen jetzt also diese Struktur, wenn man also von X509 Zertifikaten redet, also alles was diese Web-Zertifikate oder User-Zertifikate, die in Microsoft, wenn man die jetzt also in bestimmten Produkten da von Zertifikaten geredet wird, dann gibt es immer diese Attribute dazu. Und diese Programme, also der Sinn des Ganzen ist, dass man diese Attribute nicht fälschen kann, weil die ja signiert sind. Und das Programm, was diesen Text liest, weiß, dann hält sich dann auch daran. Also das Mail-Programm weigert sich dann eben, das zum Mail verschlüsseln zu nehmen. Oder ein Webserver weigert sich dann, die Mail-Schlüssel zu verwenden halt. Also das Wichtige ist das eigentlich nur für diese CA-Struktur, wo also die Root-CAs zum Beispiel den Unter-CAs nicht erlauben können, zum Beispiel weitere Zertifikate zu erzeugen. Also dass man dann so Endzertifikate hat, sodass man nicht so endlose Ketten erzeugen kann, wo man dann nicht mehr weiß, ob da nicht vielleicht jemand zwischen ist, dem man gar nicht mehr trauen kann. Also das ist der Sinn des Ganzen. Im Prinzip kann jeder selbst Zertifikate erzeugen. Es gibt dann nur sozusagen offiziell, also was ist ein offizielles Zertifikat, ist einfach nur eine politische Definition. Also wir sagen eben, dieser hier ist der Mann eben, der hat offizielle Zertifikate, ich darf eben offizielle DFN-Zertifikate ausgeben, die also der Browser kennt. Ein anderer darf das nicht. Also in der Metax sitzt auch jemand, der das auch kann, damit also die Leute nicht so weit rennen müssen, wenn sie mal ein Web-Zertifikat brauchen. Und offiziell heißt aber dabei nicht unbedingt, dass es sicherer ist. Also es ist bloß, man hofft, dass es sicherer ist. Es hängt natürlich dann immer von diesen Personen und von den Instituten ab. wie die das machen und das managen, ob es denn da tatsächlich sicher ist. Manchmal kann das sein, dass also Privatpersonen das viel sicherer machen, weil die es viel sorgfältiger machen. Und wie das immer so ist, wenn jetzt also wirklich das hart auf hart kommen würde und jemand setzt mir die Pistole am Kopf oder so, dann ist natürlich klar, dass ich da mir die Sicherheit des Zertifikats nicht so viel wert ist wie mein Leben. Also das ist ganz normal. Das muss man immer im Hinterkopf haben, dass da also Personen hinterstecken oder irgendwelche Programme, die also ein Zertifikat ist eben nur ein Zertifikat, ein Stück Text, was signiert wurde. Ja, mit dem PKI, der Begriff, den begegnet man oft, das heißt Public Key Infrastruktur. Das heißt eigentlich nur die Art und Weise, wie ich also diese öffentlichen Schlüssel verbreite, also so eine Art virtuelles Telefonbuch. Der Vorteil ist eben bei diesen Public Keys, dass ich keine Geheimhaltung nötig ist. Und deshalb kann ich sie allgemein verfügbar machen. Das macht man zum Beispiel in so einem PGP-Servernetz. Also gibt es so ein Netz von PGP-Servern, die untereinander die Schlüssel alle synchronisieren und dann kann man einfach seinen Schlüssel hochladen. Und wenn man den auf einen Server lädt, wird er auf alle hochgeladen. Und das ist sozusagen der Sinn des Ganzen ist, dass also niemand zu einem Server gehen kann, meinetwegen eine Regierung und sagen kann, löscht diesen Schlüssel, wir wollen ihn ersetzen, weil wir da was abhören wollen. Das können die nicht. Also wenn die dann da tatsächlich den Schlüssel entfernen, würden die anderen Server sofort wieder den Schlüssel dahin übertragen zu dem. Beziehungsweise wenn man dann zwei Server abfragt, würde man merken, der eine hat den Schlüssel, der andere hat den nicht. Da stimmt was nicht. Und ich glaube, das machen die auch untereinander. Also die testen sich auch untereinander. Wenn da Inkonsistenzen auftreten, dann wissen die, dass da ja sie jemand was manipulieren will. Wenn man das, diese, der Unterschied ist, also man kann auch, also man ist dann mit MPG ist man sehr variabel. Man hat also diese Server, wo man also seine Zertifikate hochladen kann, also seine Public Keys. Man kann die selber behalten und nur seinen Freunden geben. Man kann die von den Freunden signieren lassen und dadurch so ein Web of Trust basteln. Man ist da sehr flexibel. Also bei den SMIME-Zertifikaten ist das dann, also wo das diese zentrale Struktur gewünscht ist, ist man da eingeschränkter. Also man kann da alles mitmachen, muss sich aber immer bewusst sein, dass es also da so viele Möglichkeiten gibt. Wie immer gibt es auch Schattenseiten, auch bei PKI. Bei jeder kann ja zum Beispiel bei diesen PKI, bei diesen PGP-Servern einen Schlüssel hochladen, also da wird nichts geprüft, jeder kann beliebiges Zeug hochladen. Das heißt, es können Schlüssel auftauchen mit gleichen Nummern oder Namen, das ist schon passiert für Leute, also die das gezielt zwei Schlüssel erzeugt haben, die also die gleiche Hash haben, weil das ist eben wirklich einfacher als zwei Schlüssel zu generieren. Es gibt Leute oder CAs, die unterschreiben alles. Also sag ich mal, sozusagen, weil sie Geld verdienen damit zum Beispiel und wenn man dann mehr Geld verdienen kann, dann unterschreiben die einfach alles, weil es ihnen vielleicht egal ist. Das ist eben schwierig zu sortieren. Also wenn sie in ihrem Browser da mal reingucken in diese Liste von vertrauten Zertifikaten, da steht also alles Mögliche drin. Beginnt tut das mal bei Türk Trust und irgendwo steht dann auch die Telekom dazwischen, sodass also unsere Zertifikate, die von der Uni erstellt werden, da akzeptiert werden von ihrem Browser. Und dabei ist auch dieses DigiNotar, also was da, was ich vorhin erwähnte, was also da oder eingebrochen wurde. Das wird dann wahrscheinlich rausfliegen dann bei den nächsten Updates. Ein weiteres Problem ist, dass wenn Sie zum Beispiel meinen Schlüssel unterschreiben, halt. Mit ihrem Schlüssel und ich lade meinen Schlüssel hoch mitsamt ihren Unterschriften auf so einen PGP-Server, dann kann jeder auch ihre Unterschrift sehen. Und da in ihrer Unterschrift immer ihre Mailadresse drin steckt, können sie dann über zusätzlichen Spam freuen. Weil die Leute, die dann zum Beispiel die Spam-Versender sich diese Schlüssel angucken, die wissen natürlich, das sind ja wirklich Leute, die also tatsächlich die Mailadressen sind echt. Also das ist also ideal für die, da was zu versenden. Ich weiß nicht, inwiefern das gemacht wird. Umgekehrt kann man natürlich auch beleidigende User-IDs hochladen. Da gibt es einen konkreten Fall. Zum Beispiel hatte das DFN auch einen PGP-Server betrieben, halt, weil sie sich eben beteiligen wollten an dieser PGP-Infrastruktur. Und seit 2011 haben sie den vom Netz genommen, weil da gab es dann Beschwerden, dass also irgendjemand beleidigt wurde durch einen PGP-Key, der hochgeladen wurde. Und sie können den Schlüssel ja nicht löschen. der taucht immer wieder auf. Und dann, wenn ein Jurist sagt, ja, ihr dürft das nicht veröffentlichen, es geht nicht anders, können Sie das nur abschalten. Und dadurch müssten Sie es abschalten. Also das ist ja, dieses Unlöschbarkeitskonzept ist 20 Jahre alt. Und ich sag mal, wenn sich diese juristische Ansicht durchsetzt mit den Beleidigungen, dass man das nicht darf, in verschiedenen Ländern, dann stirbt das, diese Struktur. Also dann ist das nur eine Frage der Zeit. Ja, wenn man zum Beispiel da nach so einem A-Wort sucht, so einem Klo-Wort halt, hat man 14 Treffer halt, die verfallen nicht. Also die bleiben ewig da oben. Also wenn man sozusagen jemanden für ewig beleidigen will, also das sollen sie natürlich nicht machen, kann man das machen. Das wird praktisch nie gelöscht. Und zum Beispiel, wenn man jetzt nach Politverbrecher sucht oder so, hat man auch einen Treffer, das ist dann unsere Bundeskanzlerin. ich habe den Kiel jedenfalls nicht hochgeladen. Also das kann zum Beispiel sein, also wer weiß, also ich weiß nicht, was der konkrete Grund war eigentlich, welche von den vielen Beleidigungen da vielleicht existieren. Ja, das ist ein generelles Problem, wenn man also so eine Konstrukte hat wie solche Netze, also wie PGP oder auch Tor, dass Einzelne das kippen können. Also bei Tor ist es ja auch das Problem. Also wenn ich sozusagen großzügig einen Torknoten baue und irgendwann stürmen die mir die Wohnung und sagen, ja, da wurde über ihren Server irgendwas gemacht oder so, dann macht man keinen Torknoten mehr danach. Also, und das spricht sich dann bestimmt bei Freunden herum und schon brechen eine Menge von Torknoten weg. Also das ist, ich bin da nicht sicher, dass es also dieses Tor-Projekt lange bestehen kann. Also nur solange es also verschiedene Staaten gibt und überall so verschiedene Politiken betrieben werden und da ja, der Zensur sich noch nicht so richtig durchgesetzt hat. Ja, aber nach Island hat man ja auch einen engen Kanal. Also ich meine, das kann man relativ gut zensieren, wenn man will, denke ich mal. Außerdem sind das wenig Leute da, das lässt sich auch gut infiltrieren. Ja, was geht nicht? Wenn man also Mails verschickt, muss man immer daran denken, nur der Inhalt wird verschlüsselt, aber nicht, dass ich Mails verschickt habe und an wen und wann. Das ist sozusagen nicht verborgen, also das bleibt sichtbar. Und das ist ja manchmal auch eine Information, die wertvoll genug ist. Also Stichwort Vorratsdatenspeicherung, da fließen ja nur diese Informationen ein. Ich kann da nur verweisen dann auf Steganographie, das ist dann ein ganz eigenes Thema halt. Also im Prinzip nur mal angerissen, kann man also verschlüsselte Texte in irgendwelche Boxen ablegen halt. Es gibt ja, was weiß ich, Pirate Pad war ja in der Presse. Damit könnte man sowas auch machen. Da muss man also bloß den anderen sagen, wo sie die Informationen abholen können und kann da sozusagen quasi anonym was drauflegen. Muss dann aber beachten, dass man PGP-Keys erzeugt, wo die Namen nicht die echten sind. Weil wenn dann doch jemand zufällig auf dieses Pad kommt, dass er dann das rausfinden kann. Das ist dann gar nicht so einfach. Also mit PGP weigert sich, das will immer eine echte Mailadresse haben. Man kann aber, wenn man eine Mailadresse angelegt hat, die wieder wegeditieren. Das geht also nachher. Und ich sag mal, als Vorbild habe ich da mal genannt, das sind Botnetze, die können das sehr gut, weil die also das aus dienstlichen Gründen quasi da unter hohem Druck stehen. Und die wissen also gut, wie man das macht, also indem man da verschiedene Server das verteilt und eben nur verschlüsselt kommuniziert. Also von denen kann man da viel lernen. Ja, Schwachstellen. Erste Schwachstelle ist, es fehlt eigentlich ein grundsätzlich mathematischer Beweis der Sicherheit. Also das ist alles nur ungeprüft sicher. Also niemand hat einfach eine Methode gefunden, das zu knacken. Das ist die ganze Sicherheit dahinter. Kann man sich aber nicht hundertprozentig darauf verlassen, sondern eben bloß 99, ja, dann gibt es also durch dieses Hascherei gibt es da relativ viel Kollision. Also Hashes sind traditionell relativ schlecht, also wird regelmäßig gebrochen und muss ersetzt werden durch neue Hash-Algorithmen. Also zu nennen sind also Paargenerierungsangriffe, wo also eine Person zwei Hashes erzeugt, also richtig zu einer vorhandenen Hash eine andere zu erzeugen, ist nicht ganz so einfach. Aber wenn man jetzt eine Mail kriegt, wo hinten dran an der Mail noch sinnloses Zeug steht oder so, sollte man aufmerksam werden, weil solche Zufallserweiterungen könnte man zum Beispiel nutzen, um den Hash so zu modifizieren, dass er sozusagen von dem, dass man also den Text verändern konnte. Ja, kurze und schwache Schlüssel versus Rechen- und Speicheraufwand. Das liegt eben da, also insbesondere so, wenn man jetzt so Embedded-Systeme hat oder so, also sowas integriert, dass vielleicht der E-Personalausweis oder so könnte sowas werden oder die Krankenkassenkarte oder sowas. man also sowas in begrenzten Geräten reinbaut, die also nach, was weiß ich, nach 10 Jahren oder so noch funktionieren wollen, ist das so eine Sache. Und dann, wo eben schlechte Zufallsgeneratoren verwendet werden, das ist also eigentlich noch sehr häufig der Fall.
Jetzt muss ich mal gucken, wie ich in der Zeit liege.
Ja, dann ist noch der menschliche Faktor natürlich auch. Gefälschte Public Keys haben ein leichtes Spiel, wenn also ungenügend geprüft wird oder wenn es die Öffentlichkeit nicht so richtig öffentlich ist. Bei CAs zum Beispiel. Geheimhaltung des Secret Keys, das ist also ganz wichtig, sonst funktioniert das gar nicht. Das heißt, wenn man einen Rechner hat und da hat darauf, macht darauf Verschlüsselung, da dürfen keine Viren, Trojaner, Vectors drauf sein und da darf man kein unverschlüsseltes Filesystem benutzen, wo der Schlüssel liegt. Und zum Beispiel auf solche Sachen achten wie CPU-Abstrahlung oder so. Das ist unter Umständen verräterisch genug, wenn man also interessant ist für irgendwelche Geheimdienste. Mangelnde Implementierung. Deswegen sage ich, ist GNU-PG eigentlich gut oder OpenSSL. Die Sachen sind relativ ausgereift. Da gucken so viele Leute drauf, dass man da auch Fehler relativ schnell findet. Und man sollte also vermeiden, irgendwelche exotischen Lösungen zu nehmen von irgendwelchen Anbietern, die da sagen, wir haben jetzt ein tolles neues Konzept oder wir können das richtig und professionell und wir haben dieses und jenes Feature, das ist nicht so gut. Ungesichertes Endgerät ist ein eigenes Kapitel. Unsicheres Endgerät. In der Regel benutzt man ja seinen PC und damit hat man diese ganze Trojaner, Viren, Hacker, Bugs-Geschichte am Hals. Aber auch wenn man jetzt ein Gerät hätte, was also nur Verschlüsselung macht, so ein Lesegerät zum Beispiel, wenn die also Firmware-Update-Funktionen besitzen, was also sehr beliebt ist heutzutage, da wird sehr viel falsch gemacht. Und das war glaube ich auch einer der ersten Angriffe hier für den Personalausweis, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Wo man also diese Firmware-Updates nicht ordentlich gesichert hat. Also es muss einfach, wenn man so Verschlüsselung macht, muss alles stimmen. Wenn man da irgendwo einen Schwachpunkt hat, das ist, also die ganze Verschlüsselung ist nur so stark, wie eben das schwächste Glied. Wenn man jetzt also hier den neuen Personalausweis nimmt, C1 und C2-Leser, bei unsicheren PC, also wenn der PC nicht sicher ist, ist das wie eine Blanko-Unterschrift, die man dann leistet, wenn man irgendwas kauft. Also man tippt zwar seine PIN ein und man sieht auf dem Bildschirm und denkt, das ist der Vorgang, aber was der PC einem dann da unterjubelt zum Unterschreiben, ist nicht klar. Aber es sollte schon besser sein als, ich finde immer noch, den kann man auch Handunterschriften, hat man glaube ich mehr juristische Möglichkeiten nachher, das wieder zu korrigieren. Auch selbst bei Class-3-Leser gibt es da Probleme, also bei HBCI weiß ich, wenn man da zum Beispiel Gruppenüberweisung macht von mehreren Konten, also jetzt bei Firmen und so ist das ja relativ verbreitet. Dieses Lesegerät scrollt einen dann nicht die ganzen Überweisungen durch, also mit Anzeige und man kann die alle kontrollieren, sondern man kriegt irgendwie bloß so eine Ausschrift, 100 Überweisungen, ist das okay. Dann drückt man seine PIN-Nummer ein und dann können natürlich auch 100 falsche Überweisungen gemacht worden sein. Also das wurde glaube ich auch schon gemacht. Dann ist das Problem auch relativ verbreitet, Fremdendgeräte. Also wenn Sie einkaufen gehen, stecken Sie Ihre EC-Karte mal in irgendein Gerät rein. Das Ding ist natürlich nur so sicher, wie eben diese Filiale und die Kompetenz der Leute da und die das Gerät gebaut haben. Im Prinzip müssten Sie sozusagen Ihren eigenen sicheren Kartenleser mal mitschleppen. Das macht natürlich keiner. Also insofern müssen wir da... Dann müssten Sie den auch noch ranstecken, was das nächste Problem wäre. Die würden Sie wahrscheinlich alle angucken. Sagen, so geht das nicht. Das war jetzt alles Theorie. Jetzt komme ich zur Praxis. Welche Hardware braucht man? Also auf jeden Fall ein vertrauenswürdiges Endgerät mit CPU. Mit bekannten Chips, also möglichst ohne irgendwelche verborgene Funktionalität. Das ist immer die große Warnung vor Chips aus China mit irgendwelchen Funktionen halt. Also wenn man also einen Prozessor hat, der unbekannte Funktionalität hat, damit kann man alles machen. Also da nutzt gar keine Kryptografie, sondern also das mit solchen Chips macht. Keylogger sind das Problem, also alles irgendwie die Daten dahin fließen, also zum Chip und zurück. Manipulierte Firmware von PCI-Netzwerkkarten zum Beispiel sind ein Problem, weil die über DMA alle Speicherzugriffe auslesen können. Das muss man sich mal bewusst sein, wie viel potenzielle Lücken es da eigentlich geben kann. Deswegen ist eigentlich ideal so ein separates Gerät, was man für nichts anderes nutzt. Weil dann ist auch die Wahrscheinlichkeit gering, dass da komische Software raufkommt. Ideal und sparsam und weil portabel ist, sind also so Laptops ältere, die sparsam sind möglichst, weil die dann haben dann auch gleichzeitig wenig Abstrahlung, wenn die sparsam sind. Enthalten lange genug. Ja, sinnvoll sind wahrscheinlich so, damit man die Daten dann auch mal raufkriegt auf das Gerät, muss man irgendwas alles haben, was man so modern braucht. Also WLAN, Bluetooth, USB, das ist sehr sinnvoll. Also ein alten Laptop ist sicher besser als ein High-End-Game, also mit dem man täglich irgendwie spielt und irgendwelche Cracks aus dem Netz gezogen hat. Das sollte man nicht machen. Das kann man natürlich machen zur Übung, aber ich sag mal, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und man das wirklich sicher verschlüsseln will, das Ding dann nicht verwenden. Ja, das IC-Zahlterminal hatte ich ja schon erwähnt. Ja, und das hatte ich auch schon erwähnt. Ja. Also auch ja, der PC im Internetcafé ist natürlich auch nicht sicher. Also da eine sichere Verbindung zu machen, müsste man also die auf seinen Laptop verschlüsseln und dann den verschlüsselten Text rüber tippen oder so. Oder eine spezielle Hardware haben, die das überträgt. Ja,
ja, man hat es rüber gesehen.
Nur wenig.
Weil da bitte der Speicherbereich von der.
Das Ganze ist eigentlich. Ja, meinst du jetzt verschlüsselt in der virtuellen Maschine, ja, oder in der äußeren? In der virtuellen Maschine, ja, das zu machen, macht nicht viel Sinn, weil ich natürlich prinzipiell, wenn ich draußen sitze, auch in die virtuelle Maschine reingucken kann. Das einzige Vorteil ist, dadurch, dass das noch nicht so viel verwendet wird, ist der Trojaner wahrscheinlich nicht fähig, da reinzugucken. Aber das ist sozusagen, im Ernstfall würde ich mich nicht darauf verlassen.
Das ist auch nur,
fürs Banking oder so ist das eine kleine Hürde halt, die man zusätzlich machen kann, wenn man nichts anderes hat. Ist das natürlich, jedes Ding hilft. Aber die Frage ist, ob der Aufwand sich denn lohnt. Vermutlich wird man es nicht machen. Also wenn man das macht, muss man sich schon richtig Mühe geben. So, und dann mit dieser Zufallsquelle, Hardware, möglichst mit einer echten Zufallsquelle. Weil Zufallsquellen sind immer so ein Problem. Zurzeit gibt es da wohl wahrscheinlich noch nichts, weil sich die Leute da Mühe gegeben haben mit diesen Pseudo-Zufallsquellen. Aber da kann man sich nicht drauf verlassen. Und das Problem ist dann...
Wenn jetzt die Koffer zu kaufen, haben sie entwickelt mit Lichtquellen.
Ja, also, aber es ist vermutlich sehr teuer.
Nee.
Nicht?
45 Euro. Als PC-Express-Koffer.
Ja, sowas ist dann natürlich gut, wenn man das hat. Aber ich sage, eigentlich gehört sowas in die CPU rein. Müsste eigentlich Standard sein. Und da sieht es eher mau aus. Also es gibt diesen VIA C3-Prozessor. Das habe ich, so einen Billig-Laptop, so einen ganz billigen. Der hat zufällig diesen Chip drin, also diese Fähigkeit. Und dann gibt es so eine Reihe von Chipsätzen von Intel, die hatte das mal, wo sie sagten, ja, damit können wir den Markt reißen, und dann haben sie es aber wieder irgendwie entfernt, diese Funktionalität, weil es vielleicht keiner benutzt hat. Das ist eigentlich nicht nur für Verschlüsselung gut, sondern auch für, also wenn man richtig Simulationen macht, sag ich mal Physik oder in der Mechanik oder so irgendwo. Monte Carlo Rechnungen brauchen viele Zufallszahlen, und da kann man böse Fehler machen, wenn man nur Pseudo-Zufallszahlen nimmt. Das merkt man zum Beispiel bei einfachen Sachen. Das erste Mal, wo man das so gezeigt hat, war die Berechnung von Pi, indem man einfach zufällig Punkte gesetzt hat und dann nur die Punkte gezählt hat, die in so einem Radius drin waren, im Radius 1. Und dann musste man ja die Anzahl der Punkte, das müssen eben proportional zur Fläche des Radius sein. Je mehr Punkte man macht, je näher musste man dann an Pi rankommen. Und man hat das gemacht und hat festgestellt, dass man immer konstant weg von Pi, also nicht an Pi rankam. Also man näherte sich da, also man kann das wirklich auch merken, wenn man das ausprobiert, dass das nicht ideal ist. Aber das dann, sag mal, für Verschlüsselung knacken zu nutzen, ist natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Aber Leute, die sich mit sowas beschäftigen, könnten das wahrscheinlich auch relativ gut. So, Zufallszahlen zu erzeugen, habe ich da nochmal angeschrieben, wenn man also würfelt, am besten so einen 8-seitigen Würfel nehmen, den in der Mitte, weil der erzeugt immer 3 Bits mit einmal. Bei den anderen müsste man erst umrechnen, also weil man da eine müde Verteilung von Bits hat. Unten gibt es sogar einen Würfel, der hat 4 Bit, also der hat 16 Seiten. Das ist eine komische Pyramide mit 8 Seiten. Vielleicht manch ein Rollenspieler kennt die vielleicht. Da gibt es auch welche mit mehr Flächen, aber das ist dann wieder nicht unbedingt besser geeignet. Ja, W20 ist auch, das muss also sozusagen irgendwas 2 hoch sein, am besten Flächen. Also ein 8er, ein 16er ist ganz gut. 32 gibt es, glaube ich, nicht. Man könnte ja so eine Rollen erzeugen, auch die einfach so eine, Zylinder halt mit entsprechenden Flächen. wenn man das braucht. Aber hier so ein VRC3 zum Beispiel, der schafft 2 Megabit pro Sekunde. Weil ich das noch nicht ausprobiert habe, muss ich nochmal machen. Und ja, wie gesagt, mit GPG kann man auch Zufallszahlen erzeugen und einfach mal sich angucken, wenn man eine Zufallszahl braucht. Dies allerdings mit 2 heißt, also die sollen möglichst stark sein, dann merkt man schnell, dass das Programm plötzlich sagt, ja, bitte mach mal ein paar Tastatureingaben und bewege die Fenster, weil ich habe nicht mehr genug Entropie. Weil eben kein, in dem Prozessor keine Zufalls-, also Entropie ist also die, die Bezeichnung für diesen Zufall, ne? Also die Messgröße dafür, wie viel Zufall noch im System vorhanden ist. Ja, das nächste Problem ist das Betriebssystem. Da braucht man natürlich ein vertrauenswürdiges Operating System. Das heißt Software mit bekannter Funktionalität, möglichst installiert mit signierten Paketen. In der Praxis wäre das also BSD, aber Stefan ist nicht da, brauche ich eigentlich gar nicht erwähnen. Linux. Für die, die es unbedingt brauchen, React OS heißt es eigentlich. Und FreeDOS zum Beispiel, wenn man noch ganz auf das, also es gibt da schon was. Das, ich denke auch, da gab es sogar neue Versionen, erst vor einem Jahr oder so, wenn ich mich nicht irre. Ja, und sinnvollerweise ohne automatische Updates. Weil wenn Sie automatische Updates machen, ändert sich ja die Software sozusagen unvorhersehbar irgendwann unter Ihrem Rechner und da kann Ihnen ja was eingeschleust werden, weil das Ganze ist dann nur noch so sicher wie dieses Signia-System, was diese Distribution verwendet. Das sollte man also an der Stelle, also es klingt irgendwie ominös halt, aber das halte ich für besser. Und natürlich muss man trotzdem Bugs und so im Auge behalten und Updates machen, wenn das sinnvoll ist. Aber sozusagen nicht einfach so, ich mache automatisch Updates und ist alles gut. Das ist nicht der Fall. Also im Gegenteil, da hat man sich, dann ist das System nicht mehr abgeschlossen, dann hat man die Sicherheit des Systems, hängt dann an den Distributor und allen denen, die da beteiligt sind, an diesen, also plötzlich ist mein eigener Rechner ganz groß geworden und viele Leute sind beteiligt.
Was sinnvoll ist, woher unterscheidet, was sinnvoll ist, ein Update und was nicht.
Ich sage jetzt, Updates, die GNU-PG betreffen und alles das, was man braucht, um diese Verschlüsselung zu machen. Ja, also wenn man jetzt diesen Rechner zum Mailen verwendet und dann ist natürlich das Mailprogramm sinnvoll und eben halt das GNU-PG. Weil das ist das relativ wirklich ändert. Ja, das habe ich schon erwähnt. Deswegen ein alter Linux-Laptop mit einer Distribution, die man also schon lange verwendet hat, ist da nicht so schlecht. Das reicht schon aus. Zusätzlich kann man natürlich noch Kontrollen machen, indem man die Firewall sich anguckt, ob da irgendwie Pakete irgendwo hingeschickt werden. Also man weiß ja nicht, man hat ja Fremdprogramme drauf und man kennt nicht alle Programme, was die tun. Manche Programme telefonieren nach Hause, also zum Beispiel schon Thunderbird oder so, oder Mozilla und fragen dann immer nach, man weiß das gar nicht und muss das erstmal suchen, wo man das abstellen kann. Und alles das ist kritisch, weil diese Programme alle sicher sein müssen gegen jede Manipulation aus dem Netz. Also wenn die dann einfach nur was abfragen, Server, und jemand hackt sich da rein und schickt eine Antwort zurück, wo das Programm in irgendeiner Art abstürzt und ein Virus eingeschleust wird, hat man schon das Dilemma. Deswegen ist es sinnvoller, das eher abzuschalten. Ja, das betrifft eigentlich im Wesentlichen automatische Updates. Aber auch andere Sachen, so wie manchmal gibt es ja Programme, die also fragen, ob sie regelmäßig Nutzerverhalten hochschicken dürfen, damit man das Programm verbessert. Ja. Welche Programme? Ja, Closed Source ist also nicht so eine gute Idee, weil es da also, weil man nicht prüfen kann, ob da Hintertüren, also man kann es schon prüfen, aber es ist enorm aufwendig, macht keiner. Ob da Hintertüren drin sind, Generalschlüssel oder können da ja vorhanden sein oder irgendwelche Fehler. Also mit Open Source lebt man da leichter. Ja, das mit den Updates hatte ich schon erwähnt, also auch für die Software gilt das, dass das also dann möglichst nicht unkontrolliert, also das Wichtige ist dabei das Unkontrollierte. Open Source ja nur, weil das bedeutet auch Transparenz und Transparenz ist wie Vertrauen, also das ist einfach eng miteinander verbunden. Dann gibt es PGP, das Original, ich weiß gar nicht, ob es den Source Code dazu gibt, ich glaube ja, ne? Aber das, da gibt es eben so Patentprobleme halt, also wenn man das dann für die eigene Nutzung ist das so egal, aber wenn man das jetzt irgendwie weitergeben will oder anderen empfehlen will, ist das so eine Sache. Da ist man sicherer einfach mit dem GNU-PG. Also das ist einfach bewährt und universell und verbreitet und kennt jeder. Das ist leicht zu besorgen. Ja, man kann auch OpenSSL nehmen. S-Mime, wie gesagt, ist das, man hat da eigentlich die gleiche Funktionalität drin, aber teilweise kann das schwieriger sein, das zu nutzen, also weil die Optionen anders sind. Aber das Grundsätzliche darunter, also was ich vorhin erklärt hatte in der Theorie, gilt genauso für diese Programme. Ja, und dann gibt es noch Programme, die einfach auf den Libraries von diesen Tools, also diese Libraries benutzen, von WPG oder von OpenSSL, die sind dann im Prinzip genauso gut. Wobei man dann aber eventuell nicht die ganzen Fehlermeldungen oder so sieht, die bei WPG kommen würden. Also das Original ist schon besser, weil da gibt man sich einfach mehr Mühe. Ja, wenn es nötig ist, gibt es dann mal grafische Oberflächen dazu. Aber ich würde eher davon abraten, weil ich sag mal, für den täglichen Gebrauch ist das okay, aber wenn man jetzt mal probier aus. Ob es zu besser ist, hast du auch gemacht. Five wieder hier. Ja, also konkret ist das eigentlich GluePG, findet man auf www.glupg.org. Geht immer, ist also als Backend sehr bewährt und die meisten Programme verwenden auch im Hintergrund immer das GluePG oder eben die Library. In Linux ist GluePG meist sowieso enthalten. Zum Beispiel, weil der Paketmanager das ja benutzt, um die Paket, diese Struktur sicher zu halten. Das heißt, es muss sozusagen schon in dem Ur-Linux, wenn man den runterlädt, die beim ersten Boot ist, es meistens schon drauf. GPA ist ein grafisches Frontend dafür, wo man also mit Klicken seine Schlüssel verwalten kann und so. Ich finde das aber nicht so besonders gut. Weil auch, weil man kann es schlecht demonstrieren, weil man dort das Screenshots machen muss, wenn man klicke hier, klicke da. Für Windows kann man natürlich, hat man im Prinzip das gleiche Werkzeug zur Verfügung, wo man Zipwin benutzt, das ist also die ganze Unix-Suite für Windows. Dann hat man das gleiche Look and Feel. Es gibt aber auch extra für Windows kompiliert, so ein Paket, GPG for Win heißt das, wo GnuPG drin ist und GPA und ein Plugin für Outlook und für Exchange. Das ist aber sehr fett, also 38 Megabyte, das ist heutzutage nicht mehr viel. Das habe ich aber nicht ausprobiert. Ja, das sind einfach Plugins, da sind auch Mailprogramme drin, einfaches, ja. Aber meistens will man ja sein, das, was man liebt, weitermachen und möchte sozusagen nur die zusätzliche Funktionalität. Mail-Klienten gibt es auch welche, wo das schon integriert ist. Sylphi zum Beispiel gibt es, das gibt es für Linux, Windows und BSD und andere. Da ist auch GluePG integriert, aber das Key-Management ist da nicht drin. Also wenn man dann Keys einpflegen will, muss man sich doch mit dem GluePG verwenden. Also das ruft das nur ab zum Entschlüsseln und zum Verschlüsseln. Thunderbird muss man das Enigmail-Plugin einladen. Das ist so, glaube ich, auch wieder so ein politisches Problem, weil Thunderbird kann S-Mime von sich aus, aber GluePG muss man sozusagen erst ein Plugin laden. Und ich glaube, die betteln da schon eine Weile, dass das irgendwie Standard mit drin ist. Aber warum das nicht so ist, müsste man jetzt mit in der Community stecken, um das zu wissen. Das geht dann unter Windows, Linux und BSD. Es gibt sogar Text-Mail-Klienten, das MUT. Das gibt es auch für Windows und Linux, also sehr universell und wahrscheinlich funktioniert das auch auf vielen Handys. Das hat auch GluePG integriert. Und wenn man jetzt also irgendwelche Klienten benutzt und man kann den Editor einstellen, da gibt es zum Beispiel dieser uralte VI, gibt es also so ein Konstrukt, das man verwenden könnte und könnte man sozusagen jeden Text, den man editiert, verschlüsseln einfach so von der Kommandozeile, ohne dass das Programm GluePG unterstützen müsste. Also nur allein durch den Editor. Also man denkt immer, VI ist alt und schlimm und kann man nicht benutzen, aber es hat eben Fähigkeiten drin, die 20 Jahre Evolution hinter sich haben. Ja, und wie gesagt, gibt es Plugins für Outlook und Express und Live-Mail heißt das ja jetzt. Ich habe ein bisschen mit getestet, aber bin nicht so weit gekommen, weil ich mich schon früh mit irgendwelchen Fehlern rumschlagen musste, die mir nicht keinen Spaß gemacht haben. Achtung, wenn man verschlüsselte Mails verschickt, dann muss man immer daran denken, wenn man die nur für denjenigen verschlüsselt, man kann sie nicht mehr selber lesen, auch wenn sie im Sendordner sind, die sind dann meistens auch für denjenigen verschlüsselt, man kann die ihm dann nochmal schicken, aber man kann nicht mehr reingucken, was habe ich denen denn eigentlich geschrieben. Und der Trick ist dann einfach, dass man, entweder man kann das einstellen bei dem Mail-Klienten, dass er für einen selber auch verschlüsseln soll, oder man schickt es sozusagen an ihn und CC an sich. Weil dann verschlüsselt das Mail zweifach. Es verschlüsselt einmal komplett für den anderen und einmal komplett für mich. Man hat eigentlich zwei Mails aneinander kleben. Aber das Programm ist dann meistens intelligent und zeigt einem nur den eigenen an. Wobei man da dann wieder manipulieren könnte. Also man kann sozusagen nie wieder reingucken, was man da eigentlich wirklich verschickt hat. Wenn das Programm das manipuliert hat, dann hat es das manipuliert. Kommt man da nicht ran. Ja, S-Mime könnte man auch nutzen, weil viele Programme haben das also integriert. Also Outlook hat das drin, LiveMail hat das drin, Thunderbird hat das drin. Das Problem ist, wenn man das tatsächlich anfängt, woher kriegt man den Key? Und wo liegt der Key? Das ist alles nicht so richtig beschrieben, weil das immer so im System wieder drunter liegt. Man hat da oft mangelnde Hilfe, habe ich also selber probiert. Meistens geht das dann los, wenden Sie sich an Ihren Administrator, das ist dann blöd, wenn man das selber ist. Weil das ist immer so gedacht, dass man, also man hat eine Firma oder irgendwas und die managt das alles und man als Nutzer kriegt man sozusagen das fertige Zertifikat und alles schon hintergeschoben und dann ist das alles gut. Aber wenn man das erzeugen muss, dann hat man eben ein Problem. Wahrscheinlich muss man dann so Schulungen buchen oder eben sich halt dadurch kämpfen. Ja, das habe ich mal versucht und das funktioniert im Prinzip auch. Man kann ja selbst signierte Zertifikate erzeugen, man muss dann die richtigen Attribute setzen und die irgendwo richtig importieren an den richtigen Stellen und die Häkchens machen, ja, ich traue dem und so weiter. Dann kriegt man das auch hin. Ja, und das ist der einzige Vorteil, wenn man das dann hat, und dann kann man es einfach nutzen, aber ich finde das nicht so gut. Also besser ist, wenn man das irgendwie selber kontrollieren kann, was da passiert. Ich halte es für schwieriger, dieses S-Mime. Ja, ich habe so ein paar irreführende Warnmeldungen, bei den Tests hatte ich hier, zum Beispiel habe ich versucht, mal den Public Key zu verschicken und solange ich da das Zertifikat noch nicht drin hatte, hat er sozusagen das als gefährlichen Inhalt dastehen. Hat er wollte es nicht verschicken, die Mail. Also einfach nur, weil ich da ein Zertifikat verwendet ein Public Key verwendet habe, wo kein Zertifikat zu existierte. Das finde ich dann ein bisschen übertrieben. Also ja, dann importieren wir dann alles okay, was überhaupt nicht mehr gefährlich ist. Obwohl das eigentlich, ja, wenn da was Falsches importiert, ist es eigentlich noch schlimmer. Auch wenn man mit einer abweichenden Signatur, also wenn ich irgendwie, ich kann ja mehrere Schlüssel haben und mit irgendwelchen, man weiß ja nie, ich bin ja flexibel und kann sozusagen die Mail vorher verschlüsseln und dann oder signieren und dann von einem Fremden verschicken lassen, aus irgendwelchen Gründen. Das geht ja auch nicht, weigert er sich auch gefährlich einen halt. Ja, und dann hatte ich auch so ein paar Sachen, wo ich also in irgendwelche Endlosschleifen geraten bin oder Abfragen habe, also die also sehr irreführend waren. So, wollen Sie den Inhalt, der Schlüssel existiert nicht, wollen Sie den Inhalt im Klartext verschicken? Und dann irgendwie so Nein und Abbruch oder so. Und egal, was man drückte, die Meldung kam dann immer wieder. Also das war nicht so richtig sinnvoll. Und diese S-Mime-Zertifikatsimporte, wenn man das also selber machen will, das sind wahre Klick-Orgien. Also da kommt man ohne Internet nicht weiter. Ja, also das war mir so Motivation, das auch einfach dieses Command-Line-Interface ruhig zu benutzen. Der Vorteil ist für mich, ich kann sozusagen alle wichtigen Befehle hier auf eine Folie packen, die Sie brauchen. Damit können Sie dann alles machen. Also Schlüsselpaar generieren, das machen Sie bloß einmal. Gen-Key, das finden Sie auch alles in den Man-Page und in Dokumentationen drin. Und List-Key und in dem Verzeichnis GNU, schon wieder ein Tippfehler. PG, Secring, Pubring, da sind die Schlüssel drin. Da können Sie dann auch richtig reingucken und sehen, da ist tatsächlich ein Schlüssel dazugekommen. Und da sind eben diese Texte, die Sie sehen, sind allerdings immer Bits, also Base64 kodiert. Wenn man weiß, was das ist, man kann bei Wikipedia gucken, da sind einfach mal 6 Bit in einen Buchstaben gepackt, kommt man relativ schnell an die Mathematik dahinter ran. Also man sieht dann sofort die Zahlen und könnte, also hat alles im Griff und weiß, was da passiert. Das nächste wäre dann, seinen Schlüssel zu exportieren. Da muss man immer minus A dranhängen, sonst hat man die Binärvariante. Also mit A hat man immer diese Base64 kodierte Form. Mit Import kann man also fremde Schlüssel importieren. Das Fingerprint braucht man, um das zu prüfen. Dann kann man mit dem Key-Server kommunizieren, indem man einfach Search-Key sagt. Der nimmt den Standard-Server und wenn man einen bestimmten will, kann man ihn noch angeben. Und ja, dann kann man loslegen. Und das Ver- und Entschlüsseln und Prüfen sind eigentlich nur die beiden unteren Zeilen. Das sind die man immer machen muss, die dann auch das Mail-Programm macht. Das lässt sich dann relativ schnell, also D wie Decrypt, AE, schon wieder ein Tippfehler, AE soll das eigentlich heißen, muss ich nochmal überarbeiten mit Folien. Und das kriegt man, also das sind, die zwei Zeilen kann man sich relativ leicht merken. Und das muss man ruhig öfter mal schon mal, also wenn man es kann und Partner hat, die willig sind zu kommunizieren, auch wirklich öfter mal probieren, damit man das dann im Ernstfall auch beherrscht. Ja, ja, im Prinzip bin ich schon fast durch. Ja, was man also machen muss, man muss einfach ausprobieren halt. Hilfe gibt es ja genug im Netz halt. Wenn man das mal ein bisschen gemacht hat, ich hoffe, ich habe jetzt so viel mitgegeben, dass man so im Grunde immer weiß, was da so hinter steckt. So viele dieser Krypto-Erweiterungen, die begegnen einem, nicht nur beim E-Mail, also wenn man ICQ macht, gibt es Module, Java, auch bei diesen Public-Key-Logins und so, da steckt immer das gleiche Verfahren dahinter. Immer diesen, sie haben irgendwo ein Secret-Key und ein Public-Key. Wenn Sie das wissen und Sie müssen meinetwegen Ihre Windows-Maschine wechseln auf einen neuen Rechner, dann müssen Sie bloß wissen, da gibt es irgendwelche Dateien. Und da findet man dann meistens, heißen die auch irgendwas mit ZEC und PAP. Und dann kann man die kopieren und weiß dann, jetzt habe ich meinen Schlüssel drüber kopiert. Und das funktioniert das wieder alles schön, ohne dass ich was neu machen muss. Und die Leute kennen mich auch alle, weil die noch meinen Public Key kennen. Ja, hier habe ich nochmal so ein Beispiel aus dem wahren Leben halt, mit dem ich heute eigentlich den Laptop benutzen. Und wollte da noch was installieren, damit ich also hier den Vortrag mit aufnehmen kann. Und dann habe ich festgestellt, ach, macht er nicht, weil ein Schlüssel, also habe ich schon vor einem Jahr installiert halt, und ein Schlüssel ist eben verfallen. Und dann kam dann eben beim Get-Update GPG-Error, Debian-Net, the following signature couldn't verify because of the public key is not available. So, das ist so eine Meldung, mit der man da konfrontiert wird. Dann muss man erstmal, ja, wenn man jetzt nicht weiß, was das bedeutet. Ich habe dann einfach mal den Schlüssel gesucht, halt, der da angegeben ist. Also irgendeins von den Paketen, was ich runterladen wurde, war also mit diesem Public Key signiert. Mein System kannte den nicht. Deswegen hat das GPG gemeckert. Dann habe ich also den auch tatsächlich gefunden auf dem Key-Server. Und das ist also hier, sieht man dann, Debian Archive Automatic Signing Key. Also das ist der Key, den benutzen. Den habe ich dann mal aus Neugier einfach mal runtergeladen, mir angeguckt. Der trägt also 11 Signaturen, von denen ich aber keine kannte. Also, das hat mir dann in dem Moment natürlich nichts genutzt. Man kann sich aber auf den Key-Server einloggen und sich angucken, von wem sind die Signaturen, und kann dann sozusagen andere Wege finden und hat sich diese Leute ransuchen. Also, ich hatte da schon andere Beispiele genommen. Bei Mutz zum Beispiel war es so, der hatte auf seiner Webserver auch einen Key, um sein eigenes Softwarepaket zu signieren. Und das war auch out of date. Und da war aber kein neuer Key da, also da war nicht mal ein aktueller Key da. Und das nächste Problem, was ich dann hatte, wie importiere ich diesen Key? Und da findet man im Netz dann schnell eine Anleitung, Aptitude Install, Debian Archiv Keyring, da stand dann aber drin, ja, die haben eben neuen Keyring releasen lassen, also die haben diese Key-Dateien selber ausgetauscht, weil eben die alten abgelaufen sind. Und habe ich den Befehl eingegeben und dann kam dann irgendwie die Warnung, so, ja, Sie wollen neue Keys und beachten Sie, dass es eben problematisch sein kann, halt mit der Sicherheit. Aber man weiß dann aber trotzdem eigentlich nicht, also er sagt eigentlich nicht, welchen Key er lädt und welchen er löscht und welchen er ersetzt und welche Signaturen da dran hängen. Und dann kommt diese Meldung, kann man ja oder nein machen, halt. Macht man halt ja, wenn man ihn ja haben will. Und dann kommen eben so ein paar Meldungen halt und nirgendwo steht eigentlich, was er gemacht hat, also welchen Key er ersetzt hat. Also man kann es schlecht prüfen, das ist eigentlich nicht so ein gutes Beispiel. Also wir nutzen zwar Verschlüsselung halt, aber nicht so richtig. Also wenn man jetzt normal sich Debian runterlädt und Pakete nachinstalliert und so, sieht alles gut aus, aber wenn man immer solche Sachen hat, so Spezialfälle, da hapert es noch gewaltig. Also das ist irgendwie besser funktioniert. Also da habe ich sozusagen selbst mit, sage ich mal, ein bisschen Ahnung nicht so richtig mit ergründen können, also muss ich wahrscheinlich ein paar Stunden Zeit investieren, um rauszureden, wo liegen denn die Schlüssel, wo liegen denn die alten Schlüssel, um das alles zu prüfen. Das könnte man das also deutlich besser machen. Ja, es war also keine Information über Vertrauen und Signaturen angezeigt, also keine Fingerprints und nichts. Da ist also Handarbeit nötig, um das rauszukriegen, und das ist also noch Potenzial, Verbesserungspotenzial. Ja, interessant dürfte es werden, wenn also der neue Personalausweis tatsächlich genutzt wird für Signaturen, weil dann wird das bestimmt noch potenziert auftreten. Also die vielen Leute, die das nutzen und Firmen, die noch weniger Ahnung haben vielleicht als Debian, die das wahrscheinlich schon recht gut beherrschen, und dann die Nutzer, die noch weniger Ahnung haben auch als ich, und dann beides aufeinander trifft im großen Stil, hilft das vielleicht auch, diese anderen Sachen zu verbessern, also weil dann die Probleme öfter auftauchen und tatsächlich Wirkung nach sich ziehen. Ja, also zum Abschluss vielleicht noch so ein paar Tipps, die vielleicht nützlich sind. wenn Sie Verschlüsselung verwenden, ruhig mehrere zweckgebundene Keys verwenden. Also einfach sozusagen einen Key zum normalen Mail-Austausch nehmen, einen fürs Backup und einen, wenn Sie, was weiß ich, mit Geheimdiensten oder so in Verbindung stehen und da Reports schicken müssen. Ja, möglichst täglich nutzen halt, sagen wir so einen einfachen Key halt für Mail, einfach damit man das im Ernstfall beherrscht. Man sich dann bloß nochmal informieren müssen, wo liegen denn die Fallstricke und das dann richtig macht. Also sagen wir, wenn man jetzt nicht einen extra PC nimmt, sondern seinen normalen, dass man wenigstens also schon das Handling mit den UPG und so beherrscht. Nicht alle Ratschläge, die man so im Internet oder in Zeitschriften findet, sollte man stur beherrschen. Also das, wenn da so steht, ja, regelmäßig Updates machen und sie müssen Virenprogramm haben, so, das ist nicht hundertprozentig wahr. Das gilt also nur in erster Näherung. Wenn man dann näher darüber nachdenkt, kann das sogar sehr fatal sein, wenn man sich daran hält. Ja, keiner Werbung glauben. Das bezieht sich eigentlich auf so diese Programme, die alles das Leben einfacher machen, weil Kryptographie ist einfach nicht so richtig einfach. Also eigentlich hilft es nur, meiner Meinung nach, wenn man das zuerst in der Schule den Kindern so grundlegend beibringt, und dann könnte man auch ein NPA einführen, also einen elektronischen Ausweis und das groß machen. Umgekehrt ist es eigentlich schlecht, beziehungsweise denkt man ja in der Ausbildung wahrscheinlich noch gar nicht daran. Vielleicht, wenn die ersten großen GAUs eingetreten sind. Und Zertifikat ist nicht gleich Zertifikat. Also Zertifikat, das klingt zwar immer gut, also ich habe ein Zertifikat, aber im realen Leben, ich könnte Ihnen ein Zertifikat für diesen bestandenen Kurs geben oder so, das ist alles nur Text. Also ja, also man muss selber schon entscheiden, was richtig ist und was falsch. Vertrauenswürdig, ja. Und dann hier habe ich nochmal einfach nur ein paar Quellen nochmal genannt. Wahrscheinlich nicht alles dabei. Also viel im Wiki steht auch so einfach, man guckt, da kann man übrigens sehr gut nachlesen, das ist alles wunderbar erklärt. Also immer so ein bisschen, finde ich gut, das ist also deutlich besser geworden als vor ein paar Jahren noch. Ja, und dann, wenn noch Fragen sind, beantworte ich die gern. Das war's. Ich bin noch durch, bevor das Licht aus ist. Ich kann ja die Fragen noch aufnehmen. Ich komme nicht so gar
nicht. 700 Megabyte, sagt er.
Was? 100 Megabyte?
700 Megabyte. Eine Stunde 31.
Das ist ja noch ein Stamm.
Ja, muss ich ja noch exportieren. So.